90 Minuten FM. Herzlich willkommen beim Schriebelcast Nummer 2. Nach dem Teamchef haben wir heute den ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttl bei uns zu Gast und wir sprechen über das Frauennationalteam. Hallo Peter, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, bin froh, dass ich da in euren neuen Studios gefunden habe. Sehr spannende Aktion.
Ja, den Schriebelcast gibt's, weil du ihn eigentlich mal angestoßen hast. Dann hat es ein bisschen gedauert und jetzt haben wir unseren eigenen Podcast über das Frauennationalteam. Wie cool findest du es eigentlich, dass es nicht nur einen Rallye-Cast, sondern auch einen Podcast über das Frauennationalteam gibt?
Finde ich gut, aber andererseits ist es ja auch die logische Konsequenz, ne? Also wir wollen ja alle den Frauenfußball die Bühne geben, die er auch verdient und finde ich eine gute Sache. Habe auch den ersten Podcast, die erste Folge auch gesehen und ja, bin schon gespannt auf deine Fragen.
Ja, dann gehen wir es einfach mal durch, weil es gibt ja große Aufgaben. Fangen wir einfach mal bei der sportlichen Aufgabe an. Der nächste Doubleheader steht an, es geht gegen die Schottinnen. Vor allem gegen die Schottinnen. Was erwarten wir uns von diesem Spiel?
Gut, wir haben jetzt vier Spiele in der Nations League hinter uns und man sieht einfach, dass es mit Deutschland und Holland einfach zwei Nationen gibt, die über uns stehen. Das hat man gesehen in beiden Spielen, obwohl wir zeitweise nicht nur gut mitgehalten haben, sondern auch Phasen gehabt haben, wo wir dominant waren. Das war durchaus erfreulich. In der nächsten Woche geht es auswärts gegen Schottland, was ganz ein wichtiges Spiel sein wird, denn wenn wir dort zumindest unentschieden spielen, dann halten wir ein weiteres Mal die Nations League Gruppe A. Und Schottland ist auch der Gegner der Gruppe, der auf Augenhöhe mit uns ist. Da haben wir beim Debüt vom Alex Schriebel in Ried die Schottinnen das erste Mal schlagen können. Und das ist natürlich jetzt auch das Ziel. Wenn wir dort verlieren sollten, dann muss man wieder schauen, wie sich das dann ausgeht. Ob dann die Gruppe gehalten wird oder ob man halt in die Gruppe B absteigt.
Ist Schottland generell eine Mannschaft, die wir von vielen Parametern, oder Schottland eine Nation, die wir von vielen Parametern her eine ist, die wir schlagen sollten, oder stehen die mehr oder weniger auf Augenhöhe?
Na, Augenhöhe ist definitiv das Richtige. Das ist eine enge Partie. Da kann es so und so ausgehen, da entscheiden dann wieder die berühmten Kleinigkeiten. Sind in der Weltrangliste irgendwo bei uns in der Nähe und deswegen erwarte ich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel.
Welche Bedeutung hat denn dieses Spiel oder diese Spiele gerade gegen die Schottinnen auch für deine Wahl als Trainer, dass man jetzt, also wir hatten ja eine lange Zeit die Irene Fuhrmann, dann gab es die Trennung, darüber werden wir dann gleich noch sprechen, aber wie wichtig ist das einfach, dass das geklappt hat, gleich einmal neuer Trainer und dann möchte man ja nicht gleich irgendwie mit Niederlagen starten. Wäre natürlich ein bisschen blöd gewesen, wenn man gleich Niederlande, Deutschland hat, Gegnerinnen, die man eigentlich so einfach nicht schlägt.
Ja, darum war es ja auch ganz wichtig, dass wir das erste Spiel gleich gewonnen haben. Das war, muss man auch ganz klar sagen, von den 6 Spielen war ein Heimspiel gegen Schottland das, wo es am realistischen ist, dass du mal gewinnst. Und wir sind dann gleich mit 3 Punkten gestartet, haben das sehr gut gemacht an dem Tag. Und jetzt stehen wir vor dem Rückspiel. Grundsätzlich hat der Alex in einer sehr heiklen, schwierigen Phase übernommen, weil diese Enttäuschung nach der Nichtqualifikation für die Euro jetzt in der Schweiz ja bei allen sehr tief gesessen ist und immer noch sitzt, weil alle miteinander wissen, dass uns das ganz sicher zurückwirft in den Bemühungen, die wir in den letzten Jahren halt gestartet haben und fortgeführt haben. Ist auch so, dass Alex auch von Start weg das große Ziel WM 2027 Brasilien ausgerufen hat, was wir uns natürlich alle wünschen, dass das gelingt. Mir ist wichtig, dass wir einerseits schon einen gewissen Umbruch nicht nur einleiten, sondern auch durchführen. Da sind wir gerade mittendrin. Und idealerweise uns natürlich für die WM in Brasilien qualifizieren. Aber die wenigen Spiele, die es eigentlich gibt, noch bis zum Beginn der WM-Qualifikation einfach nutzen, um besser zu werden, um unsere Abläufe besser kennenzulernen. Denn es hat sich schon einiges verändert seit Beginn des Jahres.
Jetzt ist im Fußball liegt es ja immer nah beieinander. Ein Punkt oder die letzte WM hätte man erreicht, hätte man just gegen die Schottinnen gewonnen. Es war ein Ausscheiden in einem Spiel im Oktober 2022 in der Verlängerung. Also sehr, sehr bitter, da steht es ja manchmal spitz auf Knopf. Aber wie viel Genugtuung war vielleicht bei der einen oder anderen Spielerin oder auch bei dir im ÖFB so, dass man gesehen hat, okay, die haben jetzt geschlagen, es reicht im Endeffekt, wir lassen die Schottinnen hinter uns, wenn wir 0-0 spielen, oder gibt es diese niederen Gelüste gar nicht?
Also da müsst ihr lügen, dass es keine niederen Gelüste gäbe. Auch das ist ein Spiel und ein Tag, der uns sehr, sehr wehgetan hat, weil das wäre eben die erste WM-Qualifikation gewesen damals in diesem einen Spiel in Glasgow. Ja, da hätte es eben die WM in Australien, Neuseeland gegeben, was auch unser Ziel war. Das haben wir an einem Tag in der Verlängerung nicht geschafft, sondern ausgeschieden. Auch ein bitterer Moment. Und jetzt war es eben so, dass wir uns nicht für die Euro qualifiziert haben in zwei Spielen. Mhm. Gegen einen Gegner aus der Gruppe B, die zwar sehr ambitioniert sind, generell im Fußball, also die Polen machen im Verband sehr, sehr viel, haben auch einen richtigen Frauenfußballschwerpunkt, investieren auch richtig viel Geld, haben auch eine gute Mannschaft. Mhm. Und das war für uns trotzdem, also für mich persönlich, noch die schlimmere Niederlage, weil es in zwei Spielen war.
Weil die Polinnen geschlagen wurden auch?
Weil wir in der Nations League im Frühjahr die Polinnen 2x3-1 geschlagen haben und dann eben gegen diesen Gegner dann in den Playoff-Spielen für die Euro im 2x1-0 verloren haben. Und das hat uns unvorbereitet getroffen, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben alle miteinander geglaubt, dass auch nach dem Hinspiel noch, dass wir das in Wien im Rückspiel umbiegen können. Und sind dann leider eines Besseren belehrt worden.
Jetzt ist es ja, wir dürfen ja nicht über den Herrenfußball reden, haben wir gesagt, wollen wir auch gar nicht so sehr, aber es steht im Fußball generell, steht es ja meistens spitz auf Knopf. Ja. Also, was weiß ich, erinnert da an das Ausscheiden im Achtelfinale, wo ich auf der Gegengerade stehe und mir denke, der muss jetzt reingehen, so wie der hingeht, und dann ist das tatsächlich 96%ige Wahrscheinlichkeit. Oder du scheidest aus in der Verlängerung in einem Spiel und fährst dann eben nicht zur Frauenweltmeisterschaft. Aber der Unterschied zwischen Herren- und Frauenfußball ist ja, dass im Frauenfußball, glaube ich, die Entwicklung aktuell noch viel mehr im Vordergrund steht. Wie sehr hemmend denn diese knappen Sachen, wie eben gegen die Schottinnen, gegen die Polen letzten Endes, wo man so ganz nah dran ist am Großereignis, wie sehr hemmen die eine langfristige Entwicklung?
Also die langfristige hoffentlich nicht, aber die mittelfristige auf alle Fälle. Also wir werden jetzt erst uns weiter ärgern, jetzt im Juni, wann die Euro beginnt und wir nicht dabei sind. Wir sind auch, glaube ich, die in der Weltrangliste am höchsten platzierte Mannschaft, die nicht dabei ist. Und das tut weh und das wirft uns zurück. Und gerade in einem Bereich, wenn wir jetzt vom Frauenfußball allgemein sprechen, wo wir in den letzten Jahren und auch schon vor meiner Zeit viel investiert haben, sehr gute Leute haben und trotzdem merken, dass das geht sehr zäh voran, dieses Thema. Und deswegen wirft uns das natürlich zurück, diese Nichtteilnahme.
Natürlich können solche negativen Erfahrungen, die man irgendwie als Gruppe durchmacht, einen auch weiterbringen. Es kann den Fokus schärfen. Ich habe jetzt neulich in einem Interview mit einem sportlichen Verantwortlichen den Satz gehört, oder schon zwei, dreimal eigentlich, wenn ich nachdenke, so, ja, aber eigentlich, man lernt ja nur aus Niederlagen etwas, also, oder man vergisst dann vielleicht das eine oder andere, wenn es eh gut läuft, und dann gewinnt man manchmal eine Partie, die man eigentlich nicht gewinnt, wir kennen das ja aus dem Fußball. Also kann man da auch was Positives draus ziehen, oder ist alles schlecht?
Na, überhaupt nicht, es ist nicht alles schlecht, also man muss ja auch sagen, ja, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, wie sich die Mannschaft dann speziell auch unter René Fuhrmann weiterentwickelt hat, nach Dominik Thalhammer. Das war schon bemerkenswert und ist auch, war auch für andere Verbände auch so gar nicht zu erwarten, weil wir trotzdem immer noch in Österreich von einer sehr geringen Menge von aktiven Fußballerinnen sprechen. Also da haben andere Nationen viel mehr Frauen, die aktiv Fußball spielen, deswegen auch mehr Auswahl. Bei uns ist es einfach so, dass das durch die Installierung der Frauenakademie, der ÖFB-Frauenakademie im Jahr 2011, da ein ganz wichtiger Schritt getan wurde, um die wenigen fußballspielenden Frauen da wirklich die Besten ganz gezielt zu fördern. In einer Struktur, wo die Teamchefs täglich mit den Spielerinnen trainieren. Und das ist einfach ein ganz ein wichtiger Punkt gewesen und auch mitentscheidend dafür, dass wir seit längerer Zeit unter den besten 20 Nationen im Frauenfußball sind. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also ich glaube, aktuell sind wir bei den Mädels auf 18, bei den Männern auf 22. Also
bei den Burschen.
Bei den Burschen, Mädels und Burschen, stimmt, ja, Frauen und Männer. Und das ist durchaus bemerkenswert. Und jetzt, ja, haben wir Schritte gesetzt, versuchen Dinge immer anzupassen, immer zu verändern, an die aktuelle Zeit eben einfach anzupassen, um ja, dort drinnen zu bleiben und möglicherweise uns noch zu verbessern. Nur, was man halt nie vergessen darf, die anderen schlafen ja auch nicht. Ne? Also die versuchen ja auch alles, um noch besser zu werden. Und deswegen denke ich, dass wir uns da in dieser Position irgendwo zwischen 15 und 20 sehr, sehr gut positioniert haben.
Ja, manche Dinge kann man ja nicht beeinflussen. Also die großen Nationen im Fußball, ergänzt in dem Fall durch die USA, die im Herrenfußball ja eine eher untergeordnete Rolle spielen, sind auch im Frauenfußball gut, weil sie halt auch teilweise viele sind, wie Frankreich ist riesig, Deutschland ist riesig. Was man auch nicht beeinflussen kann, ist, dass gut, da müsste man jetzt mich sozialwissenschaftlich darauf festnageln, aber die skandinavischen Länder oder Niederlande gelten schon auch als egalitärere Gemeinschaften als Zentraleuropa. Da ist die Stellung der Frau in der Gesellschaft generell anders. Das wird der ÖFB jetzt auch nicht akut ändern können. Aber merkt man diesen, ich habe mir da jetzt notiert, diesen UEFA-Stritt gegenüber den Herrenfußballvereinen, dass sie für die Lizenzierung Engagement im Frauenfußball brauchen, auch schon in den Zahlen? Weil lange hat man gesagt, okay, wir haben 20.000 fußballspielende Frauen in Österreich. Das wurde dann vor ein paar Jahren runterrevidiert eigentlich noch einmal, obwohl man eigentlich sich denken könnte, okay, aufgrund der Erfolge wird es mehr. Wo stehen wir denn derzeit in der Entwicklung? Stagnieren wir? Wird es mehr?
Es wird langsam mehr, also bei den Zahlen muss man immer aufpassen, also gibt es ja auch etliche, die irgendwann einmal Fußball gespielt haben und dann irgendwo noch in dem System drinnen waren. Also wir haben jetzt rund 15.000 aktive Spielerinnen, wobei man sagen muss, der Großteil da im Nachwuchsbereich tätig ist und aus dieser Gruppe gilt es halt die Besten zu finden, sie bestmöglich zu fördern und weil du Skandinavien angesprochen hast, ist natürlich ein Top-Vergleich, also jetzt nicht nur die Rolle der Frau, wie du gesagt hast, sondern generell, was Sport generell in der Gesellschaft für ein Thema ist in Skandinavien. Also dort sind halt viele sehr gerne draußen, egal in welcher Sportart. Und darum haben diese Länder auch im Vergleich zu ihren Bevölkerungszahlen in den unterschiedlichsten Sportarten Riesenerfolge.
Das habe ich mir jetzt überhaupt nicht aufgeschrieben, aber Sport ist ja politisch immer so ein Beiwagerl und es ist jetzt auch ein bisschen eingeschnitten worden. Ist da vielleicht dadurch, dass jetzt eine die kleinste Regierungspartei schon Bildung, wo es ja auch dazu gehört, und auch der Vizekanzler und Sportminister, erhofft man sich da vielleicht ein paar gute Schritte, damit das mehr gefördert wird, weil ich kriege, dass junge Frauen aufhören, Sport zu machen, ist ja jetzt nichts, was Fußball genuin ist. Das passiert halt über die Pubertät. Also wer das widerlegen kann, kann das gerne widerlegen, aber ich habe das gerade so im Kopf, dass die Burschen gehen halt weiter kicken und die Mädels hören halt irgendwann auf.
Ja, aber auch da gilt es für uns eben, und für uns als Verband auch ganz speziell, Angebote zu schaffen, dass sie nicht aufhören müssen, dass sie zumindest die Möglichkeit haben, weiterzumachen. Und da gibt es eben unterschiedliche Modelle, wie man das bewerkstelligen kann. Und das ist eben, das habe ich in den letzten Jahren festgestellt, ein Knochenjob. Also da sind wirklich sehr, sehr engagierte Leute rund um die Uhr beschäftigt. Und es geht voran, aber aus meiner Sicht könnte es schneller vorangehen, aber es ist schwierig.
Ich stelle noch eine letzte Frage dazu. Jetzt sind wir vollkommen abgedriftet in die Sportpolitik und alle denken sich, ich möchte eigentlich etwas über den Auswahlprozess hören, aber die müssen jetzt noch ganz kurz warten. Gibt es irgendwo so eine Benchmark, wo ihr als Verband sagt, okay, wir wollen, dass jedes Mädel, in dem Fall wirklich Mädel, das älter ist als 15, 16, weil bis 15, 16 darf ich bei den Burschen noch mittrainieren. Mhm. Eigentlich eh auch länger, glaube ich, aber meistens will der Verein bei der U18 dann halt die jungen Frauen nicht mehr dabei haben. Gibt es da irgendwo eine Benchmark, dass man sagt, ich möchte eigentlich, dass jedes Mädel, das kicken will, bis es eine Frau geworden ist, im Umfeld das auch machen kann, weil da muss ich auch mit den Vereinen reden. Ich muss ja auch in den Vereinen eben wahrscheinlich harte Bretter bohren, dass der U14 Teamchef von irgendeinem Gebietsliga-Club dann auch sagt, ja, klar, die besten Mädels können auch bei uns mitkicken.
Ja, natürlich, aber diese Themen sind ja nicht neu und da passiert ja auch etwas in den letzten Jahren und diese Gespräche werden speziell auch von den Landesverbänden geführt und natürlich auch mit den Vereinen geführt und ich wiederhole mich da, also wenn das Angebot gut genug ist, dann wird die Dropout-Quote auch bei den Mädchen ja geringer werden.
Und es werden ja Gott sei Dank die Vorbilder mehr. Grün-weiße Fußballerinnen, Red Bull, glaube ich, nimmt das sehr ernst. Das ist schon, glaube ich, eine recht gute Sache, dass jetzt nicht mehr so alles so auf Wien und Graz zentriert ist.
Ja, ist gut und ist ja auch eine Entwicklung, die halt bei uns auch ein bisschen später eingesetzt hat als in anderen Ländern. Man sieht ja, was da in den letzten 10 Jahren was die Männervereine, wie sie sich dem Frauenfußball auch angenommen haben. Also wenn man sich die Liga in keine Ahnung, England und Deutschland anschaut, dann sieht man halt, das sind halt diese großen Vereine, die natürlich auch den Vorteil dann haben, dass man Infrastruktur nutzen kann, dass es Synergien innerhalb des Vereins gibt, die Frauen auch nutzen können. Da haben wir ja ein sehr großes Thema eben, was diesen medizinischen Bereich, diesen Bereich der Physiotherapie betrifft, Infrastruktur. Und das ist total begrüßenswert, dass es in Österreich jetzt auch richtig eingesetzt hat. Wie gesagt, ein bisschen später als bei den anderen, aber wird auch wichtig sein in den nächsten Jahren, dass diese Vereine auch mehr in den Frauenfußball investieren.
Ja, ich glaube, hat das nicht der Karl Kraus gesagt? Wenn die Welt untergeht, gehe ich nach Wien, da geht sie 10 Jahre später runter. Das passt wahrscheinlich auch dazu.
Könnte sein, wenn du das sagst, dann wird das schon stimmen.
Vielleicht ist der Fakt falsch und ich möchte nur herausfinden, ob die Leute bis hierhin zugehört haben. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet in Sport- und Gesellschaftspolitik, ist, glaube ich, auch sehr up-to-date und auch ganz, ganz, ganz wichtig, da positive Entwicklungen und auch Potenziale, wie man so schön sagt, anzusprechen. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zum Verband, zurück zu diesem Herbst. Die Irene Fuhrmann hat da auch ein paar Mängel angesprochen, die direkt verbandsintern in eurem Verantwortungsbereich sind. Hat das überrascht, dass sie da dann so ein bisschen so Mic-Job-mäßig so vielleicht so ein bisschen einen kleinen Rundumschlag gemacht hat? Wie ist man damit umgegangen? Ist das Team um den Alex Schriebel jetzt größer als vorher?
Also grundsätzlich muss man mal generell über die Irene Fuhrmann sprechen, die sich ja über viele Jahre wahnsinnig viele Verdienste im Verband und für den Frauenfußball einfach geleistet hat. Also sie hat als Trainerin in der Frauenakademie gearbeitet, sie war Nachwuchsteamchefin, sie hat viele, viele Dinge gemacht, so ziemlich als eine der wenigen Frauen und ist dann auch Teamchefin geworden, nachdem sie Assistentin von Dominik Dahlhammer war. Übrigens auch sehr spannend, dass wir uns dann damals Dominik Dahlhammer also sehr kurzfristig verlassen hat. Für mich dann relativ klar war, dass jetzt die Zeit für die Irene reif ist. Was mich damals aber schon überrascht hat, dass sie es von Stadtweg eigentlich gar nicht so hundertprozentig auch so gesehen hat. Also ich habe sie da wirklich von Stadtweg einmal wirklich überreden müssen, dass sie das macht. Und sie hat es aus meiner Sicht überragend gemacht. Und aus ihrer ganzen Geschichte heraus hat sie einfach immer Themen angesprochen. Mhm. Und das ist jetzt in der Nachbetrachtung jetzt für mich vielleicht auch, dass sie zu viele Themen bearbeitet hat, dass sie sich nicht ausschließlich auf ihre Rolle als Teamchefin konzentrieren konnte, sondern sie schon sich als Sprecherin auch für die Themen im Frauenfußball artikuliert hat. Sie hat manche Dinge vorgebracht, die ich auch so sehe, die sie ja mit mir besprochen hat, die halt aber aktuell noch nicht umsetzbar waren. Und ja, bei anderen Dingen waren wir halt vielleicht einmal nicht genau der gleichen Meinung. Grundsätzlich,
das soll vorkommen.
Soll vorkommen, ja, ist ja nicht schlimm. Ja. Muss ja so sein. Also, wir sind ja ein lebendiger Verband, wo auch andere Meinungen durchaus erwünscht sind, um in einen Dialog zu kommen. Na, wenn man jetzt, weil du das konkret angesprochen hast, es war immer Thema von ihr, hauptberuflicher Co-Trainer zum Beispiel, den sie gerne hätte. Und dann wird da gern der Vergleich zu Männer-A-Team gebracht. Und,
na gut, wie viele Leute hat er rangegeben, Staff?
10? Ja, mehr. Also man muss ja sagen, wenn man jetzt von Staff-Mitgliedern redet, dann reden wir jetzt vom A-Team Männer von mindestens 20. Mhm. Aber im Frauen-A-Team reden wir jetzt auch von 13, 14. Also da ist schon auch viel passiert und das ist auch so, das ist auch gut so. Nur alle die bei Ralf Rangnick sind, da gibt es auch nur einen hauptberuflichen Co-Trainer. Mhm. Also da ist auch nur Lars Kornetka hauptberuflicher Co-Trainer, dann ist der Teammanager hauptberuflich bei uns, dann sind die Zeugwarte hauptberuflich bei uns, aber die anderen Co-Trainer, die Physiotherapeuten, die medizinische Abteilung, die keine Ahnung, was da alles da dabei ist, sind externe. Also da ist der Unterschied jetzt nicht so groß. Was wir jetzt haben, was die Irene nicht hatte, gebe ich zu, ist, dass Alex Schriebel seine Co-Trainerin mitnehmen durfte, mit Sarah Scheible. Mit der hat er bei Bergheim schon zusammengearbeitet und die ist auch hauptberuflich bei uns. Aber Schili Prilasnik ist auch ein weiterer Co-Trainer, der extern ist und Irene hat auch manche Dinge auch für die Spielerinnen immer vorgebracht. Muss man sagen, sie war ja dann auch das Sprachrohr im Verband für die Spielerinnen, wenn die gemeint haben, dass, keine Ahnung, zu wenig Werbung gemacht wird oder dass wir in größere Stadien gehen und diese Themen. Und sie hat auch immer wieder Themen angesprochen, die durchaus ihre Berechtigung haben. Aber wie gesagt, in manchen Dingen waren wir auch unterschiedlicher Meinung.
Ja, und wenn man, das ist dann immer gemein, wir Journalisten sitzen ja da und fragen meistens nachher, wie man es vorher hätte anders machen können, hätte man gewusst, wie es nachher am Ende dabei rauskommt.
Ja.
Aber das heißt, die wirklich verdienstvolle und auch als Person coole Nationalteamtrainerin kann sich jetzt zumindest sicher sein, dass sie doch auch da einige Dinge nicht nur mitgetragen und entwickelt hat, sondern dass jetzt auch wenn sie nicht mehr am Schalthebel sitzt als Teamchefin, dass die Professionalität einfach weiter voranschreitet.
Ja, schrittweise, Schritt für Schritt. Vielleicht nicht, wie gesagt, nicht schnell genug für manche. Wir sind ja der Verband, wo es Vorgaben gibt, wo es sehr, sehr viele Abteilungen gibt, wo jeder natürlich seine Bedürfnisse hat, wo man eigentlich sehr stolz sind drauf, dass wir da, das sage ich jetzt wieder speziell für meine Abteilung, für die Direktion Sport, eine Gruppe von Menschen sind, die nicht nur gut sind, sondern auch gern miteinander arbeiten und entwickeln wollen. Und wie gesagt, da muss man halt schauen, was möglich ist mit den Möglichkeiten, die wir bekommen.
Ganz, ganz depperte Nachfrage, aber ich möchte jetzt einfach mal reinwerfen, nämlich um es konkret festzumachen, rein aus Interesse, weil ich ja auch viel über Frauenfußball schreibe. Wenn man sich entschieden hätte, mit der Frau Fuhrmann weiterzuarbeiten, hätte sie dann eine Co-Trainerin gekriegt? Oder war das dann ein direktes Learning daraus, okay, wir müssen noch besser werden, also müssen wir dem nächsten Teamchef, der nächsten Teamchefin das ermöglichen?
Vermutlich hätte sie auch eine Co-Trainerin bekommen oder einen Co-Trainer bekommen. War aber schlussendlich auch nicht das Hauptthema und die Rennen, die ich verstehen uns ja so sehr richtig gut und darum ist uns ja diese Entscheidung auch so schwer gefallen. Und die Entscheidung haben wir wirklich beide getroffen. Wir haben uns da fast den ganzen Dezember Zeit gelassen. Und mir persönlich ist es dann nicht leicht gefallen, weil ich eben weiß, was sie für den österreichischen Frauenfußball geleistet hat. Und ich persönlich finde auch, dass man jemanden, in dem Fall eine Frau mit so viel Know-how, die so viel erlebt in den letzten Jahren, dass wir das durchaus auch versuchen sollten, dass sie wieder in einer anderen Funktion möglicherweise zurückkehrt. weil dieses Know-how, weil es nicht so viele Menschen gibt, die diese Entwicklung im Frauenfußball so mitgemacht haben. Ja,
und vor allem, es gibt 3 Pro-Lizenz-Trainerinnen in Österreich.
Ja, die gibt's. Das ist ja das Nächste, also die war ja, genau, also die Maria Wolf ist ja dann nachher gekommen, die Lese ist jetzt dabei. Es war ja fast schräg, dass in Trainerseminaren hat jahrelang derjenige, der vorhin gesprochen hat, immer begonnen mit liebe Irene, liebe Kollegen. Ne? Also da sind 300 Trainer im Saal gesessen und nur die Irene. Und noch einmal, das war ja für sie, sie hat ja in dieser Rolle das richtig gut gemacht. Und deswegen, wie gesagt, ist es mir und auch ihr eigentlich sehr schwer gefallen, das Ganze jetzt einmal zu beenden. Aber sind dann beide trotzdem auch nach der Analyse zum Schluss gekommen, dass es vermutlich jetzt das Beste ist, mit jemand anderem weiterzugehen.
Ja, ich würde jetzt da noch gerne draufbleiben, aber wir haben noch viele andere Themen oder ein paar andere Themen zu besprechen und ich glaube, sie wollte auch, sie hat sich, glaube ich, auch noch öffentlich nicht dazu geäußert und das ist natürlich auch zu respektieren. Ich hätte sie eh gefragt, aber sie hat dann gesagt, sie mag
das
noch
wird,
nicht.
Das wird vielleicht noch kommen.
Ja. Aber ist ja auch klar, man ist ja auch eine lange Zeit zusammen und natürlich, ich sage dann immer, und jetzt komme ich nämlich wieder zurück zum Sportlichen, ja, ich sage dann immer, du kannst auch als Sportdirektor sagen, lieber Trainer, liebe Trainerin, wir hatten jetzt 2 Qualifikationen, du hast sie versemmelt. Am Ende des Tages hat der Trainer die Trainerin versemmelt und man muss sich halt auch sportlich trennen. Das kann man, denke ich, ist argumentierbar. Und jetzt komme ich aber zu meiner Frage. Es ist dann schon ein bisschen medial auch zugegangen rund um das Frauennationalteam. Natürlich dann mehr Aufmerksamkeit. Es gab dann auch diese typische Fußball-Pandits, die dann, also ehemalige Spielerinnen, Funktionäre, die sich dann dazu geäußert haben. Wie habt ihr das im Verband aufgenommen, dass da dann auf einmal so viel Interesse auch drauf war auf dem Frauennationalteam oder dass es sich generell, glaube ich, vermehrt und je mehr Leute sich fürs Frauennationalteam interessieren, desto mehr positive Nachrichten gibt es, aber auch natürlich negative Nachrichten. Ne?
Also auf das Versemmeln möchte ich nur eingehen. Also
das habe ich jetzt wieder böse gesagt.
Ja, das hast du böse gesagt.
Und ich ziehe es zurück.
Nein, darum muss ich es korrigieren. Also wir haben uns mit der Irene für die Euro in England qualifiziert und das waren für uns alles unvergessliche Momente dort. Also wir haben in den Premier League Stadien gespielt, wir haben in Old Trafford vor 80.000 Zuschauern gegen England gespielt, wir haben ein Viertelfinale gespielt gegen Deutschland. Also das sind tolle Erlebnisse und war eine tolle Leistung. Was wir dann damals auch in dieser ganz erfolgreichen Zeit hatten, dass wir ganz enge Spiele gewonnen haben. Also wir haben vielleicht sogar bessere Ergebnisse gehabt, als wie wir tatsächlich gespielt haben. Ich erinnere mich dann an die 2 Spiele gegen Portugal beispielsweise, die eine tolle Mannschaft haben, wo wir eine Hälfte halt schwächer waren und zweite dann noch irgendwie gewinnen konnten. Also wir haben uns durch die guten Ergebnisse einfach die Latte sehr, sehr hoch gelegt. Ist auch gut. Ja. Also ist auch gut. Das zweite Thema ist, auch das ist gut, wenn wir was nicht schaffen, wenn die Diskussion in der Öffentlichkeit da ist, dann interessiert es die Menschen. Das ist ja auch von medialer Seite der nächste Schritt.
Ja.
Und noch einmal, mit das kritisiert wird und dass man sehr schnell und aus der Ferne ja sowieso sehr leicht urteilt und alles besser weiß, das wissen wir alle.
Ja, darum sitze ich ja da.
Grundsätzlich ist es ein gutes Zeichen. Aber du hast schon auch wieder recht, auch, dass ich dich einmal lobe. Du hast auch recht mit etwas, dass es gerade in dem Moment, wo es schiefgegangen ist, wo was versemmelt wurde, um dich zu zitieren, war die mediale Anteilnahme wesentlich größer als bei den Erfolgen.
Darauf wollte ich nämlich hinaus. Nämlich, ich meine, gut, vielleicht war jetzt versemmelt wirklich unfair, aber ich bleibe dabei, wenn der Ralf Rangnick 2 Qualifikationen nicht schafft, ich bin mir nicht sicher, ob ein Herrenteamchef mit Österreich, mit dem Standing, das wir jetzt mit 2 Achtelfinalen haben, auch wenn ich nicht über Herrenfußball reden sollte, ich werde gerade böse angeschaut, dann kann ich den, werde ich ihn wahrscheinlich auch nicht halten können. Oder da bräuchte man wahrscheinlich, oder würde man sich vielleicht sogar überlegen, okay, ich brauche einen neuen Impuls, aber das
hängt ja jetzt nicht nur von den vom Verband ab,
ja.
Das hängt ja von der Person des Trainers oder der Trainerin auch ab,
ja.
Weil der oder die Trainerin ja weiß, dass wenn ein großes Ziel verpasst wird, dass man dann einfach sehr in der Kritik steht. Und manche wollen ja das dann von sich aus nicht mehr machen, muss man auch sagen.
Ja, nein, und da komme ich nämlich jetzt auch hin, weil das ist ja schon etwas, was ich dann, ich schreibe schon sehr lange auch über Frauenfußball und kämpfe auch darum, dass wir diese Sachen oder musste früher mehr kämpfen als jetzt, dass man diese Themen noch unterbringt. Und ich denke, das ist dann manchmal unfair, ja, weil ich glaube, bei uns in der Bundesliga gibt es kaum Vollprofis und wir behandeln sie aber medial mit demselben Anspruch, wie wir einen David Alaba, der zweistellige Millionenbeträge verdient. Wie ist dein Take zur medialen Darstellung?
Ja, also es gibt, und da bist du ja einmal lobenswert zu erwähnen, es gibt Journalisten, die ja, denen dieses Thema wichtig ist. Habe auch irgendwo mitbekommen, dass so in jeder Redaktion fast jemand sitzt. Trotzdem, auch da würde man natürlich mehr wünschen. Mhm. Klar kann man jetzt sagen, jetzt aktuell kann man sagen, okay, jetzt habt ihr die Euro verpasst, jetzt ist das schwierig. Mhm. Aber ich denke schon, dass es in eine gute Richtung geht und dass es besser wird. Und hast du auch völlig recht, dass man jetzt an David Alaba jetzt nicht mit Spielerinnen des Frauen-A-Teams vergleichen sollte, ist auch klar. Generell geht es in eine gute Richtung und es lebt aber immer noch von der Hartnäckigkeit einzelner Journalisten, dass dieses Thema heute in den Medien sehr präsent ist.
Umgekehrt finde ich es auch ein bisschen unfair, wenn man jetzt trotzdem hier irgendwie gerade als männlicher Journalist irgendwie so Samthandschuhe auspackt. So, na, muss man sagen, okay, kommt es nicht oft genug ins letzte Drittel, daran muss man arbeiten. Das möchte ich eigentlich genauso schreiben können, wie wenn es bei anderen Mannschaften ist.
Wäre ja nur schlüssig, ja. Genau.
Genau, deshalb gehen wir jetzt wieder zurück zum Sport, nachdem wir schon, also wenn dieser Podcast eine gerade Linie ist, dann sind wir ziemlich viele Schlangenlinien gefahren. Gehen wir zurück zu den anderen Gegnerinnen in der Nations League, weil das ist ja eine große Frage, glaube ich, insgesamt für ein Land wie Österreich, wie man den Gap zu größeren oder erfolgreicheren Nationen schließen kann. Die Niederlande sind ja nur doppelt so groß, Deutschland 10-mal so groß. Da kann man jetzt nicht verlangen, dass man die andauernd schlägt. Wir schaffen es phasenweise reinzukommen, einerseits. Andererseits haben wir auch immer mehr Spielerinnen, die in den größten Ligen des Kontinents spielen. Es ist die Frau Mädel zu Leverkusen gewechselt. Aber wo sind denn so die Ansatzpunkte, dass man gegen Deutschland und Niederlande nicht nur vielleicht einmal in Führung geht, phasenweise mitspielt oder was fehlt denn da?
Ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen. Also ich glaube, dass es zunächst einmal gelungen ist, so in der Ära Thalhammer, da wurde sehr vieles richtig gemacht. Also da haben wir einen Wahnsinnssprung gemacht und sind näher nach oben gekommen. Und da war aber auch noch viel Potenzial da und das hat man geweckt. Und jetzt sind wir nach oben gekommen. Und dann ist dann das Schwierige, wissen wir ja, dass du oben bleibst. Und was jetzt auch passiert ist, dass natürlich vergleichbare Verbände wie wir, dass die nachgezogen haben. Also da waren wir irgendwo, die haben dann auch auf uns geschaut, wie ist das möglich? Da war vor ein paar Jahren relativ wenig und auf einmal sind die Dritter bei der Europameisterschaft, wir sind im Semifinale bei der Europameisterschaft. Und diese Verbände haben nachgezogen. So, die Top-Nationen sind sowieso immer gut, machen natürlich auch weiter, warten jetzt auch nicht, bis wir sie einholen. Und deswegen komme ich wieder zurück auf das, was ich vor ein paar Minuten gesagt habe. Diese konstante Weltranglistenplatzierung, da wo wir jetzt sind bei den Mädels, ist einfach gut. Wir werden immer wieder auch eine Top-Nation schlagen können, wie wir es auch schon gemacht haben. Aber, wie gesagt, so Nationen wie Polen, die vor 4-5 Jahren hinter uns waren, die holen halt auch auf. Und kann ich auch jetzt einmal ein positives Beispiel nennen. Die Norwegerinnen, die wir die letzten drei Male, glaube ich, jedes Mal geschlagen haben oder bei der Euro geschlagen haben, dann in St. Pölten geschlagen haben, in der Nations League und glaube, haben wir immer unentschieden gespielt. Die sind ganz massiv auf uns zugekommen, so quasi, sie haben so viel mehr spielende Frauen, sie haben so viel mehr Topspielerinnen bei Topclubs und trotzdem haben wir jetzt dreimal gewonnen oder zumindest zweimal gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Und also die kommen dann auch zu uns, für die ist das auch also im positiven Sinne nicht erklärbar, dass das gelungen ist. Und das meine ich. Wir haben uns das eine oder andere Spiel gewonnen und uns dadurch die Latte einfach sehr, sehr hoch gelegt. Und das, weil du gesagt hast, Spielerinnen, die bei Topclubs spielen, muss man immer genauer hinschauen, muss man auch bei den Männern genau hinschauen.
Welche Positionen spielen sie?
Nein, nicht nur, welche Positionen spielen sie überhaupt?
Ja.
Sind sie Stammspieler, sind sie Schlüsselspieler, sind sie Ersatzspieler, die natürlich wichtig sind? Und diese Spielerinnen bei Topvereinen, das hat Polen auch, sage ich mal ganz bewusst. Also die Eva Bayer bei Barcelona, die haben mir in der Art und Weise aktuell nicht, und die war schlussendlich auch, um jetzt wieder den Bogen zu spannen, zu den leidigen Playoff-Spielen, die Unterschiedsspielerin in den beiden Spielen.
Aber gibt's da irgendwie so ganz krass Leistungsindikatoren, wo man sagen kann, okay, wir sehen, vor allem im Vergleich zu den Frauen aus den Top-Nationen, die vielleicht schon mit 15, wo es viele Akademien gibt, mehr Wettbewerb, dass die zum Beispiel mehr Sprints schaffen, schnellere Sprints schaffen? Gibt es da Sachen, die man nämlich dann auch verbandsintern angehen kann, okay, dass man zum Beispiel sagt, okay, wie kann ich jetzt eine Grundlagenausdauer noch einmal verbessern? Weil meistens setzt sich die Qualität ja auch dadurch durch, dass es halt einem guten Spieler, einer guten Spielerin der Weg leichter fällt, weil er den Ball besser mitnimmt, der eine Schritt schneller geht, er eher weiß, wohin muss ich jetzt gehen, und das spart dann natürlich Energie, und nach der Minute 60 habe ich es dann halt.
Ja, aber das sind ja mitten in der Ausbildungsthematik, und das ist ja wichtig, und dass natürlich auch im Frauenfußball die Athletik immer wichtiger wird, ist ganz klar. Also ich möchte auch einmal erwähnen, in den letzten Jahren mit unseren Nachwuchsteams ja an 3 Endrunden teilgenommen. Also wir waren bei der U19 Europameisterschaft, und Endrunden im Nachwuchs in Europa sind immer die besten 8 Nationen. Mhm. Also 8. Frauen Euro 16, Männer Euro 24 Mannschaften. Nur, dass man das weiß. Also wenn da Österreich unter den 8 ist, dann ist es top. Weil du hast deine 5, 6 Top-Nationen, die überall dabei sind, und dann bleibt 1, 2 für alle anderen über. Und wir haben U19 Europameisterschaft gespielt, sind dort Fünfter geworden. Wir haben uns dann für die U20 WM qualifiziert, sind in ein Achtelfinale gekommen. Und jetzt, letzte Woche, sind unsere U17 Mädels von einer U17 Europameisterschaft von der Fähre zurückgekommen. Mhm. Und das Erste, was mir der Patrick Heidbauer gesagt hat, schon am Telefon, aber auch gestern, wo wir uns gesehen haben, da waren alle im Hotel, alle 4 Mannschaften in der Gruppe waren im selben Hotel.
Und so viele Hotels gibt es wahrscheinlich auf dem Verein.
So viele, das ist auch richtig. Also 2 Hotels, die 2 Gruppen auf die 2 Hotels verteilt. Und der hat das eigentlich bestätigt, was wir beim übers Fernsehen schon gesehen haben. Also da haben Mädchen, U17 Mädchen von uns gegen norwegische Frauen gespielt, die gleich alt waren. Also er sagt, im Hotel, da war jede einen halben Kopf größer, die waren schon, keine Ahnung, weiter in ihrer Entwicklung, in ihrer körperlichen Entwicklung. Und da sind wir dann schon bei dem Punkt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 5-6 Mal so viel mehr an Auswahl habe, dann macht das speziell im Nachwuchsbereich schon viel aus. Nichtsdestotrotz sind wir stolz, freuen uns, dass wir bei Endrunden dabei waren, und hoffen natürlich, dass wir die dann auch in den nächsten Jahren ins A-Team einbauen können. Mhm. Das ist ja das nächste schwierige Thema. Da hat die Irene Fuhrmann aus meiner Sicht auch völlig recht. Ist ein Thema, dass wir eigentlich nur eine U17-Nationalmannschaft bei den Mädels haben, nur eine U19. Und nach der U19 haben wir keine Verbindung zum A-Team. Und bei den Mädels ist es halt oft so, dass es ein bisschen länger dauert, dass sie diesen Sprung ins A-Team schaffen.
Ja, das heißt, es gibt noch einige Aufgaben. Ich meine, wir haben jetzt schon fast alle Themen angesprochen. Es gäbe noch einige Themen, aber ich glaub, Was man so mitnehmen kann, wenn uns jetzt hoffentlich auch viele Funktionäre vor Ort hören, Nachwuchstrainer und Nachwuchstrainerinnen, so einfach macht das, in dem Fall Mädels, weil es halt jugendlich sind, möglichst schmackhaft, einfach Fußballerin zu bleiben. Es ist ein schöner Sport, man bleibt fit, und ja, der Weg ins Nationalteam steht jeder offen.
Ja, und ich kann ja, also als Paradebeispiel kann man jetzt mich selber nehmen.
Also Paradebeispiel für einen Nationalteamspieler.
Nein, das nicht. Danke, ich habe gewusst, das war aufgelegt. Ich bin ja vor 8 Jahren zum ÖFB gekommen, ja. Und habe ja bis zu dem Zeitpunkt Frauenfußball wahrgenommen, ab und zu geschaut, aber nicht wirklich so gut in diesem Thema gewesen. Und mich hat es total gepackt, muss ich sagen. Also klar habe ich jetzt das Privileg, dass ich dann bei der Mannschaft bin und dass ich bei den Spielen auch immer vor Ort bin. Es ist einfach toll, es ist anders als bei den Burschen, aber es ist toll, es ist diese Begeisterung einfach da, es ist die Freude ist anders wie bei den Burschen, es ist halt alles ein bisschen anders, aber es ist toll. Und wenn man sieht, mit wie viel Engagement alle dabei sind und wie rasant die Entwicklung ist, dann ist das absolut etwas, wo es sich auch auszahlt, ins Stadion zu kommen und sich die Spiele anzuschauen.
Absolut, und vor allem glaube ich, dass man in unserer noch nicht so gut besuchten Liga vielleicht auch mit seinen Kindern oder selber mal zu einem Fußballspielen gehen kann und viele negative Aspekte, die dieser überkapitalisierte Herrenfußball leider auch in Österreich mit sich bringt, einfach halt auch nicht hat. Und man kann auch selber mitgestalten, auch als Fan, denke ich mir. Also,
genau, du kannst einfach ganz genau, das hast du sehr schön formuliert.
Ja.
Du wirst sehr gelobt von mir.
Ja, jetzt mal aufhören. Ich bin distanziert. Ich wurde übrigens sehr oft sehr böse angeschaut von Peter Schöttl. Oder zumindest mindestens so oft wie gelobt. Schauen Sie sich das an, hat Karl Farkas, glaube ich, gesagt. Danke, Peter. Und wir sprechen spätestens bei der hoffentlich erfolgreichen WM-Qualifikation für Brasilien miteinander.
Das können wir so vereinbaren, ja?
Perfekt, danke.
Danke.
90 Minuten FM.